Heute Abend ich stehe. Ist der erste eine Reihe von 6 Vorträgen über das Matthäus-Evangelium. Auf Ihrem Stuhl fanden Sie ein kleines Heft. Wenn Sie das nicht gefunden haben, dann tun Sie es im Moment ausbrüten. Ihr Stuhl ist eben deswegen ein bisschen unangenehm im Moment. Bitte holen Sie das raus. Das ist unsere Gesprächsunterlage für die nächsten 6 Abenden, Vortragsabenden. Das heißt, das ist ein Zeugnisdokument. Das ist, was ein Evangelium eigentlich ist. Es ist ein Dokument im ersten Jahrhundert entstanden durch den heiligen Apostel Matthäus. Sein schriftliches Zeugnis, das er ablegt über eine Person, die er sehr, sehr gut kannte, über den Herrn Jesus Christus. Wie ihr seht im Vorwort, dieses Evangelium ist übersetzt von evangelischen und katholischen Theologen, ist eine Ausgabe genehmigt von den verschiedenen katholischen und evangelischen Bibelwerken in der deutschsprechenden Welt. Ich habe diese Ausgabe gewählt, weil ich weiß, dass es eigentlich an diesen Abenden, weil viele von uns Anfänger sind. Das heißt, nicht Anfänger, wenn es geht um Christentum überhaupt. Viele von uns waren in Schulen, wo wir einen Unterricht erhielten als Kinder. Aber wir haben viele von uns, das heißt, niemals Zeit genommen, selbst mit einem erwachsenen Verstand die Bibel kennenzulernen. Und aus dem Grund habe ich eine einfache Übersetzung erwählt und aus einem zweiten Grund ein kleines. Ich will nicht durch dieses dicke Buch den ganzen Abend herumblatteln. Hier beschränken wir uns auf ein Büchlein der Bibel, eine von 4 Evangelien, eine von 66 kanonischen Büchern, sagen wir, Bücher, die gehören zu der Bibel, die die Juden und die Apostel und die Kirche uns überliefert haben. Und ich habe immer wieder Vorträge gehalten aus dem Johannesevangelium oder Lukas-Evangelium, aus dem Römerbrief. Dieses Mal habe ich gedacht, lesen wir zusammen das Matthäus-Evangelium. Man fragt vielleicht, wieso 4 Evangelien? Wäre nicht ein Evangelium genug? An und für sich ja, deswegen haben wir eine Einzelausgabe von einem heute Abend. Es zeigt aber den Herrn Jesus von einem Blickwinkel. Es ist nicht so, als ob es 4 Apostel gab, die beauftragt wurden, Evangelien zu schreiben, und weil Matthäus so viel wusste, schrieb er 28 Kapitel, Markus wusste ein bisschen weniger, schrieb nur 6. Der Herr Jesus wird hier betrachtet aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Eigentlich Johannes schrieb in seinem Evangeliumsbericht, dass so viel entstanden ist durch den Herrn Jesus Christus, so viel Wunderbares hat er getan, dass alle Bibliotheken der damaligen Welt nicht fassen konnten, die Bücher, die man hätte über diese Person schreiben können. Diese 4 Männer wurden von Gott beauftragt, seinen Sohn zu beschreiben in seinen verschiedenen Ämtern und Rollen, in denen Gott ihn gesandt hat. Ich habe mich wöchentlich früher mit meinem Sohn getroffen in einer Bäckerei in Salzburg. Wir nachdachten über seine Schularbeit nach, über sein Leben, seine Fragen. Einfach väterlichen Austausch habe ich mit ihm gepflegt. Es war eine schöne Zeit für ihn. Er hat gegessen, wie es nur geht. Und seine Mutter hat nie gewusst, wie viel es kostete in der Bäckerei. Wir haben öfters darüber uns unterhalten, was er gerade in der Bibel gelesen hat. Und einmal hat er die 4 Evangelien gerade abgeschlossen gehabt und er sagte, Papa, wieso 4? Ich sagte, ja, was hast du da entdeckt, als du gelesen hast? Er sagte, naja, Matthäus, Markus und Lukas sagen im Wesentlichen das Gleiche. Johannes ist aber ganz anders. Ich sagte, ja, die sagen im Wesentlichen, berichten sie zu 40-60%, je nach Vergleich, das Gleiche. Aber was ist das Eigenartige an Matthäus Evangelium? Dann habe ich ihn ausgefragt, was er besonders bei Markus festgestellt hat und dann bei Lukas. Und nach kam er heraus mit vielen Einzelheiten. Wir haben diese Puzzlestücke zusammengetan und langsam ahnte er, welche besondere Botschaft die jeweiligen Evangelien verkündigen wollten. Der Zeugnisbericht von Johannes stellt die Gottheit des Herrn Jesus im Mittelpunkt. Das Gegenstück, Lukas Evangelium, stellt sein Menschsein im Raum. Matthäus Evangelium stellt uns den großen, versprochenen König vor. Siehe da, euer König, wie unser Vortrag heißt heute Abend. Und Markus, wiederum das Gegenstück, den Diener des Herrn, den Knecht des Herrn. Und nachdem wir etwa dreiviertel Stunde darüber geredet haben, sagte mein Sohn auf einmal: Vati, Wahnsinn, ein König, der zugleich ein Diener ist? Wie kann das sein? Eigenartig ist es nicht. Ein König, der ein Diener ist. Ein König, der sagte: Ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Und Gott, das größte aller Geheimnisse, Gott, der kam in Menschengestalt, ein echter Mensch, der sich freute über die Himmelskörper, der sich freute über ein gutes Essen und über Gemeinschaft. Die Sonderbotschaft von Matthäus wollen wir lesen heute Abend. Und heute Abend ausnahmsweise werden wir viele Stellen lesen, denn wir wollen irgendwie zunächst uns einen Überblick über das Buch verschaffen. Es ist aber übersichtlich in einem solchen kleinen Buch. Wir lesen am Anfang heute Abend Matthäus Kapitel 11, Seite 40. Matthäus Kapitel 11, Verse 2 bis 11. Entschuldigung, das stimmt nicht. Matthäus Kapitel 21, Seite 78, Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger voraus und trug ihnen auf: Geht in das Dorf davor. Dort werdet ihr ein Eselin und ihr Junges finden. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, da antwortet: Der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet vorausgesagt hatte. Und hier ein Zitat. Sagt der Staat Jerusalem: Dein König kommt jetzt zu dir. Er ist sanftmütig, er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges, legten die Kleider darüber und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider aus Teppich auf der Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: Gepriesen sei der Sohn Davids. Das ist sein Königstitel. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der König kam, demütig, sanftmütig und auf einem Esel reitend. Er war nicht sonderlich beeindruckt von dem Jubelgesang des Volkes. Er wusste, dass innerhalb 5 Tage die gleichen Leute schreien würden: Hinweg mit ihm, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er war gekommen. Er präsentierte sich offiziell als Davids größerer Sohn, der Sohn Davids, der König Israels. Unser Thema heute Abend, siehe da, dein König kommt zu dir. Und die Frage heute Abend ist, welche Reaktion haben wir auf das Kommen des großen Königs? Danke, Klaus. Matthäus erhielt die schwierige Aufgabe der Nation Israel, ihren Messias, zu Griechisch ihr Christus, ihnen vorzustellen. Und ich sage schwierige Aufgabe, weil er das tun musste, nachdem die Nation Jesus schon verworfen hat. Nachdem sie ihn hinweggetan hatten, gekreuzigt hatten. Er beschreibt in seinem Evangeliumsbericht, und wenn Sie das lesen, werden Sie auch sehen, einen Verhärtungsprozess. Ein Prozess, der zunächst die religiöse Führung des Landes umfasste und dann das ganze Land. Ein Prozess, der mündete in der Verwerfung, in der Kreuzigung unseres Herrn. Wie kann es sein, dass Jesus der Christus ist, wenn das Volk, das von ihm geträumt hatte, jahrhundertelang ihn verwarf? Wie kann es sein? Das ist die Schwierigkeit, die schwierige Frage, die Matthäus entgegnen muss. Matthäus dachte an die eigene Glaubenskrise in sein Leben zurück, da wo seine ganzen Erwartungen zerschmettert waren, als Jesus, sein Herr, sein Freund, verraten, gegeißelt und gekreuzigt wurde. All seine Hoffnungen starb. Und dann kam einer zu ihm in der Nacht, zeigte ihm seine Wunde, sagte, sei in Frieden, Friede euch. Und begann, die Bibel zu öffnen. Und anhand des Alten Testaments, anhand aller alttestamentlichen Schriften, anhand jedes Buches, der Reihe nach darzulegen, anhand der Bibel, dass all dieses, was in seinem Leben geschehen war, von seiner Geburt bis zu seiner Kreuzigung und Auferstehung festgehalten, prophezeit wurde von den alttestamentlichen Propheten. Und Matthäus und die anderen schöpften Hoffnung. Matthäus erzählt uns von der Ankunft des Königs, von seiner einzigartigen Person. Er malt uns seinen Dienst vor Augen, die Verwerfung durch die religiöse Führung. Und Kapitel für Kapitel wirst du immer wieder hier lesen. Entschuldigung, ich habe du gesagt, kenne dich nicht. Aber lass mich so reden, ein großer Teil von euch kenne ich. Und weil ich eine sehr persönliche Botschaft habe heute Abend an jeden, sage ich du. Wie ein Bauer mir einmal sagte in Ponga, dann sage ich heute du zu Anna. Und wenn das dir nicht recht ist, sag mir sie. Ich weiß auch, in dieser Form zu reden. Aber Matthäus kommt immer wieder in jedem Kapitel fast mit einem Kehrer. Und dies geschah, auf das erfüllt würde, was der Prophet gesprochen hat, was der Prophet geschrieben hat. Matthäus zitiert das Alte Testament mehr als alle drei andere Evangelisten gemeinsam. Ich habe gezählt, 65 Mal zitiert er das Alte Testament. Und uns, um den Juden damals, die Messiaschaft unseres Herrn anhand des Alten Testaments darzulegen. Und ich bin sehr froh darum. Ich bin sehr froh, denn die Frage taucht immer wieder auf bei Menschen. Und Matthäus ist nicht der Einzige, der einmal eine Glaubenskrise hatte. Kannst du sicher sein, dass das, was die Apostel schreiben, ist zuverlässig? Könnte es nicht sein, dass die Apostel oder die Kirche später das fantastische Leben Jesu Christi erfunden hat? dass das irgendwie eine Idee ist von gescheiten Leuten, die irgendwie Tugenden verkörpern wollten in Jesus und das alles irgendwie glaubhaft machten seitens oder durch eine Geschichte? Ist die Heilige Schrift ein echtes historisches Dokument? Sind die Aussagen der Bibel zuverlässig? Matthäus macht es uns überaus deutlich, dass Gott die Geschichte im Voraus gesehen hat und prophezeit hat. Gott sandte seinen gerechten König, den verheißenen Messias, und der ist Jesus. Er beginnt sein Zeugnisbericht. Das findest du Kapitel 1, Vers 1 mit diesen Worten. Jesus Christus ist ein Nachkomme Davids und Abrahams. Und dann folgt sein Stammbaum. Der Stammbaum der königlichen Linie. Und wir entdecken, dass Josef, der Stiefvater Jesus, war verarmter Adel. Eigentlich hatte das Recht, auf den königlichen Thron zu sitzen. Hier ist der Stammbaum der ganzen jüdischen Könige. David wird namentlich genannt und Abraham. Und Matthäus möchte uns vor Augen malen Folgendes. Gott hatte sich verpflichtet, von dem Nachkommen Abrahams die ganzen Nationen dieser Erde einmal zu segnen. Durch einen seiner Nachkommen. Er verhieß den großen König David, dass von seinem Nachkommen einer auf dem Thron Israel sitzen würde, der Gott selbst Fleisch geworden ist. So beginnt er. Und du bezeichnest dich vielleicht als Christ. Ich auch. Findest du es manchmal schwierig, manche der Aussagen der Bibel zu glauben, zum Beispiel zu glauben an die Jungfrauengeburt? Ich meine wirklich, dass eine Frau, die keinen Mann jemals sexuell erkannte, eine echte Jungfrau, die nie im Bett war mit einem Mann, dass aus ihr der ewige Gott geboren wurde, dass sie ohne Geschlechtsverkehr ein Baby empfang und es geboren hat. Hast du Schwierigkeiten, das zu glauben? Ja, wenn du Schwierigkeiten hatte ihr Verlobte noch mehr. Und Josef wollte sie entlassen. Es hilft nicht, wenn du gehst zu deinem Verlobten, du bist schwanger und er weiß, er ist nicht derjenige und du sagst, ein Engel ist mir erschienen. Entschuldigung. Was für ein Engel war das, fragte er. War das der Sepp? Als Matthäus die Geschichte erzählt, er sagt Folgendes. Der Engel erschien Josef und zitierte einen Bibelvers. Mit der Geburt, Kapitel 1, Vers 18, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden die Ehe eingegangen waren, stellte sich heraus, dass Maria durch die Wirkung des Heiligen Geistes ein Kind erwartete. Josef, dem sie durch die Verlobung schon rechtsgültig verbunden war, war ein anständiger Mann und wollte sie nicht öffentlich verklagen. Er dachte daran, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Ehe es jedoch dazu kam, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, folgte er die Weisung, die ihm der Engel gegeben hatte, und nahm Maria zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Er gab ihm den Namen Jesus. Hier zitiert Matthäus einen Bibeltext aus dem Alten Testament, geschrieben 7 Jahrhunderte vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus schrieb Jesaja, der bekannte Prophet, das wurde vorgelesen in allen Synagogen, was er schrieb, dass ein Kind geboren wird. Und dieses Kind wird kein gewöhnliches. Dieses Kind wird betitelt Gott, der uns beisteht. Gott, Fleisch geworden. Gott, einer von uns geworden. Aber wie sollte man entscheiden von all den religiösen Führern und all den Leuten, die behauptet haben, dass sie was sind, wer der verheißene König der Juden sein wird? Das war das Problem von den drei Weisen oder drei Königen, nennen wir sie. Auch für Herodes, da er die Bibel nicht kannte. So die drei Weisen von Morgenland kamen zu Herodes, Kapitel 2, Vers 3. König Herodes, aber als er das hörte, dass sie gekommen waren, den neugeborenen König zu huldigen, geriet er in Aufregung. Und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene König geboren werden? Sie antwortete, in der Stadt Bethlehem in Judäa. Denn so hat der Prophet geschrieben, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir wird der Mann kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten. So. Es war ein offenes Geheimnis. Jeder, der seine Bibel kannte, erwartete gemäß prophetischer Äußerung von Micha, ein Zeitgenosse Jesajas im 8. Jahrhundert vor Christus, dass der Christus geboren wird in Davids Stadt, in Bethlehem. Und ob Bethlehem eine kleine, relativ unbedeutende Ortschaft war, wenn es um seine Größe geht, er war wie Hütschlag in Österreich. Es war keineswegs eine unbedeutende Stadt, denn die ist die Stadt, die ausgezeichnet war damit, dass der König hier zur Welt kommen sollte. 700 Jahre vorher stand sein Geburtsort schon fest. Und so wird das den jüdischen Lesern hier präsentiert. Leute haben Probleme mit den Ansprüchen des Herrn. Aber die größten Probleme, die sie haben, sind nicht Verständnisprobleme. Ich redete letzte Woche auf einer Hochzeit mit einem Physiker. Ein sehr, sehr intelligenter Mann. Ein Mann wesentlich intelligenter als ich. Aber in unserer Diskussion gab es für ihn kaum einen Ausweg, als er mit seinem Verstand redete. Es wurde zunehmend klar, dass er das nicht wahrhaben wollte, was ich ihm sagte. Hoffentlich ist es nicht so bei dir. Als der König kam, wir lesen hier bei Matthäus, Vers 6 bis 18, als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergegangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen bis zu 2 Jahren zu töten. Das entsprach die Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. So traf ein, was der Prophet Jeremia gesagt hatte, in Rame hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Man hat sie ihr alle weggenommen. Als dieser Mann sah in dem neugeborenen König der Juden seinen Rivalen und er wollte auf alle Kosten an der politischen Macht bleiben, Er reagierte damit, dass er diesen Kindermord begann. Ein schrecklicher Tat. Und Matthäus sagt, aber Freunde, das ist genau, was Jeremia schrieb, im 6. Jahrhundert vor Christus geschehen würde. In alten Zeiten war es Sitte, dass ein Vorkünder, ein Herold, dem König vorauslief. Seine Aufgabe war es, alle Ortschaften, durch die er hindurchfahren würde, bekannt zu geben, dass der König kommt. Und dieser verheißene König war nicht ohne Vorläufer, nicht ohne Herold. In Kapitel 3 lernen wir in den ersten Versen, dass Johannes der Täufer diese Aufgabe innehatte. Aber nicht nur das, sondern dass seine Rolle in der Geschichte gestimmt wurde durch den Propheten Jesaja wiederum im 8. Jahrhundert vor Christus. Für viele Zeitgenossen war es ein Problem, dass Jesus ein Galiläer sein soll. Sie hatten ein Sprichwort, wir finden es in der Bibel. Kann etwas Gutes aus Galiläa kommen? Die waren die damaligen Burgenländer, weißt du, im Volksmund. Matthäus macht es deutlich, aus Jesaja wiederum, dass Jesus, der Messias, ein Nazarener sein sollte. Und dann in Kapitel 4, dass sein Dienst in Galiläa die Erfüllung von Prophetie schon von Jesaja wiederum war. Das Land Zebulun und Naphtali, am See gelegen und jenseits des Jordans, Galiläa, der gottfernen Völker, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, und für alle, die im finsteren Land des Todes wohnen, leuchtet ein großes Licht auf. Selbst sein Wirken war Ausdruck oder Erfüllung von prophetischen Äußerungen. Als der Täufer festgenommen und inhaftiert wurde, kam er wegen seinen Umständen in Zweifel. Er sandte Botschafter zu Jesus. Sie fragten in seinem Auftrag, bist du derjenige, auf den wir so lange gewartet haben, oder müssen wir einen anderen erwarten? Jesus antwortete mit diesen Worten, geht und sagt ihm, was ihr seht mit euren Augen und hört mit euren Ohren. Blinde sehen, Lahmen gehen, Taube hören. Und die Armen haben gute Botschaft oder Evangelium zu hören bekommen. Und somit zitiert er wiederum zwei Prophezeiungen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 35, Kapitel 61. Seht ihr, all das, was Jesus tat, war nicht nur ein Phänomen an sich. Es war die Erfüllung von Gottes ewigen Plan, festgestellt schon Jahrhunderte vorher im Alten Testament, geoffenbart in Zeit, eingetroffen Jahrhunderte später, auf dass Leute Anhaltspunkte haben. Auf dass Leute sehen können, das ist nicht nur ein übernatürliches Phänomen, sondern Gott will etwas sagen. Hier ist der Erretter, den er versprochen hat. Wir lernen, dass er nicht nur Kranken heilte, sondern, wie der Prophet im Alten Testament sagte, er trug unsere Krankheit und Leiden. Mit seinem starken Schulter hat er das Gewicht des menschlichen Leidens auf sich genommen und weggetragen. Darüber hinaus, wenn man weiter liest, sieht man, dass Matthäus deutlich macht vom Alten Testament, dass der Messias sich Gleichnisse bedienen würde in seinem Lehrdienst, wie die Psalmen sagen. Dass der Herr festgenommen würde und seine Jünger zerstreut werden wie Schafe nach Zacharia. Lesen wir Kapitel 27, Seite 108. Hier sehen wir, dass Judas den Herrn Jesus verriet und 37 Silberstücke. empfand etwas Reue, kam zurück, versuchte das Blutgeld zurückzugeben. Sie nahmen es nicht an. Vers 6. Die führenden Priester nahmen das Geld an sich und sagten, an diesem Geld klebt Blut. Und das ist nach dem Gesetz verboten, solches Geld in den Tempelschatz zu tun. Sie berieten sich und beschlossen, davon den Töpferacker zu kaufen und als Friedhof für Ausländer zu benutzen. Noch heute heißt darum dieses Stück Blutacker. So ging in Erfüllung, was der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte. Sie nahmen die 30 Silberstücke, die er den Israeliten wert war, und kauften davon den Töpferacker, so wie es der Herr befohlen hatte. Eigenartig, gell? Der alttestamentliche Prophet bekam das Wort von dem Herrn. So spricht der Herr, so bezahle mir den großen und herrlichen Preis, den ich von diesem Volk wertgeachtet bin. Und sie wogen mir her 30 Silberschekel. Das war der Preis, den man bezahlen musste, wenn man unabsichtlich einen Sklaven tötet. Man musste seinen Besitzer bezahlen, das wieder gut machen, mit 30 Silberschekel. Und wie viel Wert achtete Judas den Herrn Jesus? Und wie viel Geld wurde er verraten? Der Preis von einem toten Sklaven. Ja, er kam, der König, in Sklavengestalt und diente uns. Judas brachte das Geld zurück, wollte es zurück in den Tempel tun, er schmiss es in den Tempel. Es endete bei dem Töpfer. Wer hätte gedacht, so viele Einzelheiten erfüllt in diesem verzweifelten Tat. Es stand so fest. 500 Jahre vorher hatte der Herr sich beklagt darüber, dass die Menschen ihn so billig einschätzen. Danke, Klaus. Matthäus schreibt seinen Kreuzigungsbericht in Anlehnung an ein uraltes Lied von dem bekannten Liedermacher David. Wir wollen lesen, oder ich lese euch vor, einige Verse aus einem Psalm, Psalm 22, den Matthäus dreimal zitiert, wenn er die Kreuzigung beschreibt. Psalm 22 beginnt mit diesen Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 7, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Er hat dem Herrn vertraut. Der Herr rette ihn, befreie ihn, wenn er ja Gefallen an ihm hat. Vers 14. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reizend und brillend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinen Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Offensichtlich die Beschreibung der Kreuzigung des Herrn. Und im Hinblick auf den Hohn der Zuschauer, das Losen der Kleider des Herrn und die Verlassenheit des Christus von Gott selbst, zitiert Matthäus diesen Psalm. Seine Hände und seine Füße durchbohrt, umgeben von bösen Menschen. Sie losten seine Kleider. Eine Kreuzigung beschrieben 1000 Jahre bevor sie stattfand. Und interessanterweise, 950 Jahre bevor Kreuzigung je eingeführt wurde, als Todesstrafe in Palästina. Wie kann das sein? Matthäus, und wichtiger noch, Gott möchte uns etwas sagen. Heute Abend haben wir bloß 17 Beispiele der alttestamentlichen Prophezeiungen kurz behandelt. 17 aus mehr als 300 Möglichkeiten. 300 Prophezeiungen über das Leben und über den Tod des Herrn erfüllt in diesem kurzen Leben. Die American Scientific Affiliation, eine amerikanische wissenschaftliche Organisation, führte eine Wahrscheinlichkeitsanalyse über diese Prophezeiungen durch. Sie wählten 8 aus und kamen durch ihre Computeranalyse zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 8 dieser Prophezeiungen durch Zufall in einem Menschenleben eintreffen, wäre 1 × 10^17 hoch. Das ist 10 mit 17 Nuller dahinter. Dann versuchten sie das deutlich zu machen, das ist eine unvorstellbare Zahl. Sie sagten, wenn man das Bundesland Texas zudecken würde mit den alten Silber-Dollar-Münzen, ist etwas größer als 5 Mark. 1 Meter tief, das ist 1 × 10^17 hoch geschrieben. Wenn man ein Geldstück rot anmalen würde und in der Mitte werfen würde und alles umrühren würde und ein Blinder beim ersten Versuch die richtige Münze erwischen würde, das wäre die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Menschenleben 8 dieser Prophezeiungen erfüllt werden können. Wir redeten von 17 heute Abend. Mehr als 300 sind in die Erfüllung gegangen. Matthäus zeigt uns heute Abend, dass es sich nicht hier um eine alte Philosophie handelt. Ideen ausgeschnapst von gescheiten Aposteln. Was wir gelesen haben heute Abend, ist nicht auf Apostelschädel gewachsen. Irgendwo da hinter dem goldenen Essteller, hinter ihrem Kopf, irgendwo entstand das Evangelium. Nein, nein, nein. Viele Menschen glauben, dass zu glauben an Gott oder zu glauben überhaupt heißt, nicht zu wissen. An etwas festzuklammern, obwohl du weißt, dass es nicht wahr ist und aussichtslos ist. Und das ist das Wort, das Allmachtswort Gottes. Dieses Wort ist nicht nur geschichtlich wahr. Dieses Wort ist geschichtsbestimmend. Es ist schöpferisch. Es bewirkt etwas. Das will uns Matthäus sagen. Hinter der Kulissen der Zeit steht der Allmächtige, der fähig ist, die Willkür, den Hass, die Rebellion von seinen Geschöpfen einzuspannen, seinen heilbringenden Willen zu erfüllen. Das heißt nicht, dass Gott der Drahtzieher von all diesen bösen Dingen ist. Das heißt nur, dass das Böse nicht fähig ist, ihn auszutricksen, ihn zu überwinden. Denn am Anfang und am Ende steht er. Matthäus zeigt uns weiters, dass der Herr Jesus regierungsfähig ist. Der Herr Jesus ist in der Lage, die Probleme anzupacken und zu lösen, die der Menschheit verfolgen und sie peinigen. Immer wieder stellte er durch sein Vollmachtwort unheilbar chronische Kranken wieder her. Er besiegte böse Mächte. Selbst der Tod musste es vor seiner Autorität weichen. Matthäus zeigt uns weiters, dass Menschen, die sich freiwillig unter seine gute Herrschaft begeben, diese Menschen werden verändert. Zöllner hörten auf mit dem Schwindel. Besatzungssoldaten mit ihrer Ausbeutung. Huren wechselten ihre Berufe. Habgier, ungerechter Zorn, gepflegte Bitterkeit, anhaltender Streit, ungezügelte Sextrieb kamen alle unter seine gute Herrschaft. Eines Tages segelte er mit seinen Jüngern über den See. Ein furchtbarer Sturm kam. Der König stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Und es entstand eine große Stille. Matthäus zitiert die Jünger: Was ist das für ein Mensch, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dann Jesus von Nazareth eigentlich? Später, während ihrer zweiten Schifffahrt, kam noch einmal ein furchtbarer Sturm. Und dieses Mal war Jesus nicht bei ihnen. Er war oben auf einem Berg und betete. Überleg mal, niemals liest man in der Bibel, dass Gott betete. Gott hat es nicht nötig zu beten. Jesus war echter Mensch. Und auf einmal in dem Bedrängnis sahen sie einen. Sie meinten, es wäre ein Gespenst. Sie schreckten. Es war Jesus, gehend auf dem See. Er stieg ins Boot und als er und Petrus mit ihm ins Boot stiegen, legte sich der Sturm. Und die Männer warfen sich vor ihm und huldigten ihn und sagten: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Ja, ein Mensch und Gott zugleich. Wer ist Jesus eigentlich? Selbst der Himmel bekennt sich zu ihm. Bei seiner Taufe konnte der Himmel sich nicht fassen vor Freude. Siehe da, mein geliebter Sohn, sagte Gott, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf dem Berg der Verklärung, wiederum die Stimme Gottes: Siehe da, mein geliebter Sohn, ihn hört. Freunde, er ist nicht ein Guru, nicht bloß ein religiöser Führer. Er ist Immanuel, wie wir gelesen haben, Gott, der bei uns steht. Dieses Jahr ist Wahljahr in meiner Heimat. Man redet viel über den Charakter von den Kandidaten. Der Amerikaner erwartete, dass der Präsident besser ist als der Durchschnittsamerikaner selbst. Egal wie unsittlich mein Volk wird, sie erwarten Sittlichkeit vom Präsidenten. Aber das ist irgendwie richtig. Sollten wir nicht mehr erwarten können? Ich möchte euch ehrlich sagen, wenn ich mich diesem ausliefern soll, wenn er mein König sein soll, Jesus Christus, ich bin brennend daran interessiert, welchen Charaktereigenschaften er hat. Matthäus beschreibt ihn wiederum mit den Worten eines alttestamentlichen Propheten in seinem 12. Kapitel 18. Vers. Hier ist mein Beauftragter. Ihn habe ich erwählt. Ihm gilt meine Liebe, sagt Gott. An ihn habe ich meine Freude. Ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker der Welt meine neue Rechtsordnung verkündigen. Er streitet nicht und macht keinen Lärm. Er hält keine lauten Reden auf den Straßen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. So handelt er, bis er meine Rechtsordnungen zum Sieg verholfen hat. Auf ihn werden alle Völker ihre Hoffnung setzen. Ein glimmendes Docht, was macht man? Man löscht ihn aus. Er gibt kein Licht. Ein geknicktes Schilfrohr, es ist zu nichts Nütze mehr. Was tut man? Man zerbricht es, wirft ihn ins Feuer. Oh Leute, es gibt viele Menschen in dieser Welt, die wie ein glimmender Docht sind. Ein geknicktes Rohr. Wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Sanftmütig und demütig. Ihre Würde achtend. Er diente ihnen. So ist er. Er war unterwegs zur königlichen Hauptstadt
wichtige Geschäfte hatte er da. Ein blinder Bettler saß am Straßenrand und bettelte. Er hörte, dass Jesus vorbeiging. Er rief mit lauter Stimme: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der königliche Titel. Wir lesen, das Volk versuchte ihn zu beruhigen. Sei still, du blinder Bettler, sagten sie. Er rief lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und wir lesen, als Jesus sein Schrei hörte, stand er still. Der König Israels. Auf der Stelle blieb er stehen, gestoppt durch den Ruf eines blinden Bettlers. Konfrontiert mit einem Leprakranken lesen wir: Innerlich bewegt, rührte er ihn an. Ein Arzt unter Leprakranken in Indien schrieb, was ihn fasziniert nach seiner vieljährigen Erfahrung mit dieser schrecklichen Krankheit, ist, dass Jesus diesen Mann antastete. Matthäus schildert einen unvergesslichen Augenblick in seinem Erleben mit dem Herrn. Er sagte, nachdem er durch alle Städte und Dörfer zu Fuß gegangen ist, gepredigt hat, gelehrt hat, geheilt hat, er sah die Volksmenge. Und als er sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Innerlich bewegt. Es ist ihm zu Herzen gegangen. Es gab ihm einen Stich in den Bauch. Liebe Zuhörer, ich habe etwas Einzigartiges heute Abend zu sagen. Hier ist etwas Einzigartiges unter dem Himmel. Ein König, dem es eigentlich um seinen Untertanen geht. Und nicht das bloß während des Wahljahres. Ich kenne keinen besseren Kandidaten für die Weltherrschaft. Wenn ich denke an seinen Umgang mit Kranken und Leute mit Nervenproblemen, an seinen Umgang mit Witwen und Waisen, Zöllner und Sünder, Pharisäer und Sadduzäer und Politiker auch, das imponiert mich noch mehr. Ich bin bewegt und mein Leben dadurch verändert, dass dieser gekommen ist, für mich und für dich zu sterben. Ich möchte meine Äußerung wiederholen. Etwas Einzigartiges finden wir hier. Ich kenne keinen besseren Kandidaten für die Herrschaft deines Lebens und meines Lebens. Eingangs beschäftigten wir uns mit seiner Ankunft. Euer König kommt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Aber sein Volk lehnte seine gute Herrschaft ab. Sie wählten lieber einen Räuber. Sie schrien nach seinem Blut. Was dann? Ist das der letzte Anblick dieses großen Königs? Der Spott hören wir von Juden und Römern. Ein König mit Dornen gekrönt und mit Spucke an seinem Angesicht. Ist König der Juden bloß die Anklageschrift über dem Kopf eines Gekreuzigten, genagelt auf einem Schandpfahl? Ich wiederhole, ist dieser der letzte Anblick, den man bekommt von diesem König? Lesen wir, was Jesus darüber sagt. In Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Ich fasse 29 zusammen. Bald nach dieser Schreckenzeit werden furchtbare Unruhe sein in dem Himmel, Sternenhimmel. Vers 30, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel sichtbar werden. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. O Freunde, er ist gekommen. Er wird wiederkommen. Und die Menschen werden ihn sehen. Diesmal nicht an einem demütigen, sanftmütigen Reittier auf einem Esel. Dieses Mal fährt er mit göttlichem Gefährt. Er fährt auf den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Vielleicht überrascht dich diese Nachricht. Man redet nicht davon in den großen Kirchen. Im Gegensatz zu den Aposteln. Einer von jeden 30 Versen im Neuen Testament behandelt seine Wiederkunft. Weißt du das? Die Bibel hat, das Neue Testament hat bloß 206 Kapitel. Mehr als 300 Mal im Neuen Testament lesen wir von seiner Wiederkunft. Das war wirklich ein erstrangiges Thema damals. Jesus sagt es wiederum in Kapitel 6, Vers 21. Er redet von seiner bevorstehenden Verwerfung. Kapitel 6, Vers 21, Seite 64, oben links. Die erste Todesankündigung. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand: Ich muss nach Jerusalem gehen. Dort werde ich durch die Ratsältesten, die führenden Priester und die Gesetzeslehrer vieles erleiden müssen. Man wird mich töten. Doch am dritten Tag werde ich auferweckt werden. Vers 27. Fass zusammen zunächst. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, müsst ihr mit der gleichen Behandlung rechnen, sagt er. Vers 27. Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommen und jedem vergelten, nach seinem Ton. Beachte hier, was er sagt. Der Menschensohn muss nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden. Es war festgelegt in Gottes Plan, er musste, genauso muss er wiederkommen. Und seine Wiederkunft ist so sicher wie seine erste Ankunft, wie Advent. Er wird in Herrlichkeit kommen dieses Mal, nicht in Erniedrigung. Nicht in einer armen Familie, in einer Krippe geboren, verworfen und verachtet von Menschen. Dieses Mal wird er kommen in göttlicher Macht und Herrlichkeit, um jeden nach seinem Tun zu vergelten. Noch ein Vers über dieses Thema, Kapitel 25, Vers 31, Seite 98. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, beachte immer wieder heute Abend, wenn er kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er sich auf dem königlichen Thron setzen. Siehe da, euer König kommt. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er auf die rechte Seite stellen und die Ziegen auf der linke. Und dann wird der König zu denen auf der rechten sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz. An diesem Mann scheiden sich sozusagen die Geister. Die Menschheit scheidet sich in zwei Menschengruppen: Ziegen oder Böcken und Schafe. Dein König kommt. Der Weltrichter ist Jesus Christus. Bist du bereit für sein Kommen? Zum Schluss wollen wir noch drei Verse lesen, die wir schon zitiert haben. Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Die Vorstellung dieses Königs, als er kam. durch seinen Vorläufer. Wir sprachen schon davon, dass in alten Zeiten es die Sitte war, dass ein Herald dem König vorauslief, seine Ankunft zu verkündigen. Aber in Begleitung dieses Heralds war eine Arbeitspartie, eine Mannschaft, deren Aufgabe es war, den Weg zu bereiten. Sie haben Schlaglöcher ausgefüllt und Steine von der Straße entfernt. Es geziemt sich nicht, wenn der König unterwegs ist auf seinem königlichen Streitwagen und auf einmal fällt man in ein Schlagloch und er verliert seine Krone. Sie haben die Fassaden der Häuser manchmal auch ausgemalt. Sie haben alles vorbereitet, alles Unrat dann vorher verbrannt, damit alles bereit war für das Kommen des großen Königs. Johannes, der Täufer, verkörperte beide Rollen hier, die Rolle des Herolds und die Rolle der Arbeitspartie. Kapitel 3, Vers 1. Damals trat der Täufer Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündigte: Ändert euch, ändert euer Leben, buchstäblich übersetzt, bekehrt euch. Kehret um, das religiöse Wort, tut Buße. Bekehret euch. Gott will jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollendet. Hier kommt das Reich Gottes. Von diesem Johannes hatte schon der Propheten Jesaja gesprochen: In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, baut ihm eine gute Straße. Wer war der König? Wir lesen hier der Herr selbst. Und das Wort wird zitiert von Jesaja: Es ist unmissverständlich, der Wegbereiter bereitet den Weg für Gott selbst, für seinen Besuch dieses Planets. Und seine Botschaft lautete: Bekehrt euch, bringt es in Ordnung in euer Leben. Ich bin hier zu sagen, heute Abend in Voraus, ich bin nicht Johannes der Täufer oder irgendwas Vergleichbares, aber Freunde, euer König kommt. Bekehrt euch. Bleibt nicht in einem unordentlichen, geistlichen oder moralischen Zustand angesichts seines baldigen Kommens. Wir Christen beten, ich hoffe, dass du betest, wie ich auch, dein Reich komme. Beten wir das, oder? Anders gesagt, sagt Jesus, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, jetzt auch auf Erden. Meinst du, was du betest, oder plapperst du wie viele? Jedes Mal, wo du betest, dass sein Reich kommt, betest du, dass dieser König der Weltrichter kommt. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass dein Leben in Ordnung ist. Gibt es Hindernisse in deinem Leben? Steine, die nicht weggeräumt sind, Unrat liegt herum auf den Gassen deines Lebens. Es gibt Dinge, an die du nicht gerne denkst. Der Grund, warum du den Namen Jesus gar nicht so angenehm empfindest. Und wenn jemand redet wie jetzt ins Gewissen, du weißt, was es ist. Ich bin hier zu sagen heute Abend: Kehret um. Bereite dein Leben vor für das Kommen des Königs. Unser Thema heute Abend lautete: Matthäus prophetische Vorstellung, siehe, dein König kommt zu dir. Welchen Empfang wirst du dem König der Könige geben? Ablehnung? Willst du in deinem Leben seine Herrschaft ignorieren? Oder wirst du ihn krönen als Monarch deines Lebens? Der Sinn dieser 6 Vorträge können wirklich in einem Satz zusammengefasst werden. Der Sinn der Sache ist es, dein Leben mit ihm dich auf dein Leben mit ihm vorzubereiten. Dich auf sein baldiges Kommen vorzubereiten. Gib mir 5 Abende deiner Zeit oder möglichst viel davon. Und ich werde mein Bestes tun, nach diesem Buch dir zu zeigen, wie du eine wunderbare Beziehung mit Gott unter der Herrschaft dieses Königs beginnen kannst. Oder wenn du das begonnen hast, wie du mit Freude unter seiner Herrschaft leben kannst. Das ist der Sinn der Sache. Andy?
Warum hat Gott Mensch werden müssen? Weil der Mensch sich irgendwann einmal eingebildet hat, so sein zu wollen wie Gott. Und dann hat das Chaos begonnen. Davon handelt das Lied, wie Gott dann den Weg gegangen ist zu uns zurück.
Sein wie Gott, das will der Mensch von Anfang an. Sein wie Gott, doch damit fing das Elend an. Sein wie Gott, der Maßstab bin alleine ich. Sein wie Gott und alles dreht sich nur um mich. Was kümmert mich ein Gott, der gar nicht helfen kann? Er ist ja doch so weit entfernt. Hilf dir doch selbst, dann hilf dir Gott. Das ist, was jedes Kind schon lernt. Ich will Gott nicht, will selbst bestimmen, was ich tu. Ich will Gott nicht, lasst mich mit dem bloß in Ruhe. Ich will Gott nicht, bin selbst mein eigener Gott und Herr. Ich will Gott nicht, ich brauch ihn sowieso nicht mehr. Der Mensch vor Gott davon gelaufen ist, ihm stolz den Rücken hat gekehrt, geht Gott ihm nach und schafft den Weg, damit der Mensch zurück nun kehrt. Gott wird Mensch, kannst du begreifen, was geschah? Gott wird Mensch, in Jesus kommt er uns so nah. Gott wird Mensch als Embryo, wie du und ich. Gott wird Mensch, er stirbt am Kreuz für dich und mich. Du denkst vielleicht, wer hat den Unsinn bloß erdacht? Ein Retter, der am Kreuz krepiert. Vergiss nicht, dass Jesus wiederkommt und bald Herrscher kommen wird. Komm zu Gott, er hat die Schuld schon längst bezahlt. Komm zu Gott, er kommt zurück, vielleicht schon bald. Komm zu Gott, nur Jesus Christus ist der Weg. Komm zu ihm, noch ist es dafür nicht zu spät.
Ich möchte nur noch kurz auf den Büchertisch hinweisen, wo man sie bedienen kann. Ich glaube, die Liste, eine Liste ist auch aufgelegt, wo man sie die Kassette vom heutigen Abend bestellen kann. Ist die heute schon aufgelegt oder wird die am Schluss dann aufgelegt? Auf jeden Fall ist es aufgenommen worden, es geht nicht verloren. Ich glaube, das war es, was ich noch ansagen sollte. Und noch einmal eine herzliche Einladung für die nächsten Abende und ein gutes Nachhausekommen. Ich glaube, man kann auch nur hier bleiben zu Gesprächen.